für 5:30 Uhr. Ihr hört immer einen Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Zeitumstellung, Halloween, Geburtstagsfete, Wochenendurlaub mit der Familie. Das waren nur ein paar Gründe, die uns dazu bewogen haben, erst an diesem Dienstagabend wieder aufzunehmen. Trotz alledem sind wir wieder für euch da. Guten Abend, Fabi. Hallo, Sören.
Hallo, Technikguru. Hallo, Food- und Travel-Blogger.
Ja, moin, Tobi.
Ja, Fabi, du hast uns ja mehr oder weniger auch als kleine Entschädigung bis in die Abgründe der Statistikbücher hinabgestiegen und hast uns für diese Folge einige interessante Fakten rausgesucht der letzten Jahre und der bisherigen 10 Spieltage. Erzähl uns doch mal, was du da so rausgesucht hast.
Ja, ich denke, wir werden es immer mal wieder zwischendrin einschmeißen. Es gibt ein paar Mannschaftsstatistiken. Es gibt auch durchaus die ein oder andere Statistik bezogen auf Einzelspieler, die ein oder andere Überraschung. Also ich konnte es teilweise selbst nicht glauben, als ich die Auswertungen letztendlich aus dem Internet mir zusammengesucht habe. Aber trotz alledem ziemlich spannend, würde ich vorschlagen. Und ich würde sagen, wir fangen Spiel zu Spiel an. Und immer wieder zwischendrin werde ich euch mal die ein oder andere Frage dazu stellen und die ein oder andere Statistik mit einbringen.
So, und um das jetzt zu komplettieren, werde ich jetzt mal meine Hausaufgaben vortragen, die Fabi mir ja aufertragen hatte. Die habe ich jetzt abgeschlossen und wir kommen zum ersten FC Köln. Der erste FC Köln, diese Saison bisher 15 Tore geschossen. Davon, kleine Schätzfrage jetzt direkt an euch beide, wie viele Tore sind denn nach Flanken gefallen?
Ich hatte ja meine Schätzung schon abgegeben, aber ich lasse Sören gern den Vortritt in dem Fall.
Boah, gute Frage. 6?
Es waren sage und schreibe 10 Tore nach Flanken und wir könnten rein theoretisch vielleicht sogar noch die Ecke mit hinzunehmen, sind wir insgesamt bei 11 Toren quasi aus Flanken oder halt aus der Ecke. Top-Abnehmer der ganzen Flanken von insgesamt 158, Topwert der Bundesliga, der SC Köln, Anthony Modest mit insgesamt 5 Toren nach Flanken. Ist insgesamt resultierten quasi 10 Tore aus Flanken, sprich wir bewegen uns bei 66,6% durch Flanken. Also ich finde eine ziemlich beeindruckende Statistik vom ersten FC.
Definitiv. Hausaufgaben gut gemacht.
Sehr gut, sehr schön. Ja, Jungs, dann lasst uns doch mal anfangen. Der 10. Spieltag begann an einem Freitagabend mit einer der Mannschaften, die jetzt das 4. Heimspiel in Folge gewonnen haben. Kommen wir zur TSG Hoffenheim, eine der Mannschaften, die ja immer noch so ein bisschen unterm Radar laufen. Wobei ich finde, jetzt am Freitag, gerade nach der 1-0-Führung, hat die TSG das Spiel quasi komplett bis zur letzten Minute in den eigenen Händen gehalten. Die Hertha komplett dominiert, die nur die ersten 15 Minuten einigermaßen gut im Spiel waren, hatten da auch eine super Chance durch Marco Richter 1-0 in Führung zu gehen. Aber nach dem 1-0 der TSG, hatte die TSG alles voll in ihren Händen und hat das Spiel souverän nach Hause gebracht. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
Ja, absolut. Also ich glaube, kann ich mich nur anschließen, was der Tobi sagt. Über das ganze Spiel, also hatte man ja nicht den Eindruck, dass die Hertha das Spiel irgendwie dreht. Berlin jetzt nach 3 Siegen mit der ersten Niederlage wieder. Aber das war so ein Muster aus dem Saisonstart bei der Hertha. Aber ich glaube, man muss wirklich sagen, Hoffenheim ein richtig gutes Spiel gemacht und stehen, glaube ich, jetzt auch verdient auf Platz 9.
Ja, Fabi, die Tore durch Kramaric jetzt erst mit seinem zweiten Tor, aber allerdings jetzt schon 6 Torvorlagen. Welcher Spieler hat dir denn bei der TSG jetzt am Freitag am besten gefallen? Wen würdest du da hervorheben? Ich würde mal gerne deine Meinung.
Also für mich, es gab wirklich den ein oder anderen Spieler, der wirklich eine richtig gute Partie abgeliefert hat. Ich würde mir im Speziellen gar keinen einzelnen rauspicken. Was mir allerdings wirklich gut gefallen hat am Freitagabend, war sozusagen das zentrale Mittelfeld mit den zwei jungen Burschen Geiger und Stiller. Hat für mich eigentlich relativ harmonisch. Beide Jungs haben wirklich eine gute, solide Partie abgeliefert. Waren dann natürlich von Grilic, der für mich ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat in der Dreierkette. Genauso war auch Sebastian Rudi ziemlich gut aufgelegt. Und im Kollektiv, natürlich mit Kramaric vorne drin, war das ein rundum ja, gelungener Auftritt der TSG Hoffenheim. Und so langsam aber sicher glaube ich, dass die Hoffenheimer unseren Podcast auch hören, weil sie ihren Auftrag, den sie vor 3 Wochen bekommen haben, wenn sie Richtung internationales Geschäft sich robben wollen, müssen auch die 3 Punkte her. Und dementsprechend war das wirklich ein grundsolider Auftritt am Freitag, verdient 2-0 gewonnen.
Ja, definitiv. Also die Dreierkette hinten der TSG hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der Grilic, der normalerweise Mittelfeldspieler ist, also der Schachzug von Hoeneß, ihn hinten in die Dreierkette zu nehmen, für mich richtig stark, ist auch einer für mich der unterbewertesten Spieler der ganzen Bundesliga, also was sehr fußballerisch drauf hat, technisch hat sich auch in den einen oder anderen Angriff dann mit eingeschaltet, ist schon verdammt stark, was die TSG spielerisch da aufs Parkett gezaubert hat. Und zum 2-0, Schusstechnik von Sebastian Rudi, wo der Schuss vom Pfosten zurückkommt, habe ich mir gedacht, den hätte der ein oder andere auch in der Bundesliga bestimmt 5-6 Meter übers Tor gesetzt. Also den hat er auch richtig schön dann reingesetzt ins Tor zum 2-0. 13-5 Torschüsse für die TSG, sprich glaube ich auch Bände. Ja, und die Hertha, Sören hat es angesprochen, ja, wieder in alte Muster verfallen. Da schauen wir mal dann, wie es dann in der nächsten Woche weitergeht. Die Hertha empfängt zu Hause Bayern 04 Leverkusen und die TSG, Sören, gastiert an der Kastropper Straße.
Ja, aber da würde ich eher mal sagen, dass da wird die TSG nicht so leichtes Spiel haben wie gegen Berlin. Ich glaube, Auswärtsspiel in Bochum, das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Pflaster. Also da können sie sich auf jeden Fall warm anziehen.
Ja gut, dann lassen wir uns am Samstagnachmittag überraschen. Sören, am Samstagnachmittag kam es in Dortmund zu einem Spiel, wo, wenn man am Ende des Spiels auf die Statistiken guckt, sich doch schon ein bisschen verwundert die Augen gerieben hat, gerade was die Torabschlüsse bei dem Spiel betrifft. Der 1. FC Köln, trotz der 0-2 Niederlage, ein super Spiel eigentlich gemacht, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, Köln war absolut auf Augenhöhe. Aber was man, glaube ich, dem BVB wirklich jetzt zugutehalten muss, ich habe es gerade am Saisonstart bemängelt, dass sie solche Spiele dann immer noch irgendwie ja bis zur 90. Minute quasi spannend machen. Und sie waren einfach abgezockt. Und das war am Anfang der Saison nicht so. Und jetzt gegen Köln waren sie abgezockt. Gerade mit den englischen Wochen im Blick musst du dann auch einfach mal so ein 2-0 über die Zeit spielen. Und das ist echt ein Kompliment, sehr effektiv vor dem Tor. Aber Köln war auf Augenhöhe und hätte auch ein Unentschieden verdient gehabt, aber ich glaube, da muss man wirklich den BVB loben. Sehr, sehr effektiv und Erling Haaland hat man jetzt, glaube ich, nicht so vermisst, weil ja die Tore trotzdem gefallen sind.
Ja, Fabi, du hast es ja die letzten Wochen auch schon des Öfteren gesagt, der BVB absolviert souverän seine Hausaufgaben, springt nur so hoch, wie er muss. War wieder ein Arbeitssieg, würde ich sagen, oder?
Ja, also an sich, ich glaube, jetzt am Samstag im Speziellen kann kein Dortmund-Fan meckern. Letztendlich ging es auch am Samstag wieder darum, 3 Punkte einzufahren. Ich gebe euch beiden recht, die Kölner haben eigentlich einen ziemlich starken Auftritt hingelegt, hatten dann auch teilweise wirklich ein absolutes, nicht nur teilweise, sondern über das gesamte Spiel gesehen, dann eigentlich auch wirklich meines Erachtens zumindest ein Chancenplus. War dann eben so ein Tag, an dem eben ja nichts über die Linie von Kobel wollte. Bisschen, glaube ich, dann letztendlich war jeder Köln-Fan auch ein bisschen angenagt von der 2-0-Niederlage, weil durchaus ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Letztendlich habe ich es aber letzte Woche auch schon gesagt, für die Dortmunder geht es darum, Ergebnisse einzufahren. Es geht jetzt im Moment absolut nicht darum, letztendlich spielerisch alles in Grund und Boden zu spielen. Wichtig sind die 3 Punkte. Für Dortmund, was halt für mich letztendlich richtungsweisend sein wird, wird die Zeit nach der Länderspielpause sein. Dann hast du die großen Spiele, dann hast du die Top-Gegner, dann hast du die Bayern und dann hast du Wolfsburg. Sind alles Spiele, die letztendlich dann darüber entscheiden, in welche Richtung es bis Weihnachten geht, glaube ich zumindest.
Und dann kommt ja morgen Abend noch das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam. Da bin ich auch mal ziemlich gespannt drauf, wo der BVB ja eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand steht, wo sie eigentlich schon zum Siegen verdammt sind, wenn sie weiter in der Gruppe mit bei sein wollen. Das 1-0.
Ich habe aber,
ja?
Bevor wir in die Tore reingehen, oder vielleicht machen wir erst die Tore, können wir gerne machen. Dann habe ich nämlich zu den Dortmundern hätte ich auch noch ein paar interessante Daten und Fakten.
Okay. Das 1-0, Sören, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, war ja ein langer Schlag aus der eigenen Hälfte der Dortmunder und Julian Brandt stand quasi gegen drei Kölner. Keiner der drei Kölner geht hoch zum Kopfball. Julian Brandt lässt den Ball abprallen auf Axel Witzel und der chippt den Ball dann quasi auf den zweiten Pfosten, wo Hazard zwischen zwei Kölnern zum Kopfball kommt. Ja, Verkettung widriger Umstände, ein bisschen schläfrig die Kölner, nicht zum Kopfball, Abstimmungsschwierigkeiten, das 1-0. Und das 2-0 quasi war der erste Torschuss der Dortmunder in der zweiten Halbzeit in der 63. Minute nach einer Ecke durch den eingewechselten Tigges. Ja, und dann hat der BVB das eigentlich weitestgehend souverän nach Hause geschaukelt.
Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ärgerlich für die Kölner, weil du ein Stück weit mit deinen eigenen Mitteln vielleicht ein bisschen in dem Fall dann letztendlich auch geschlagen wurdest mit dem 2-0 von Tigges, was sonst ja eigentlich immer eine Stärke der Kölner ist. Aber vielleicht mal zu den Dortmundern zurück. Hat ja mal zwischenzeitlich auch so ausgesehen, als ja, würden die Dortmunder wirklich Jahr für Jahr sozusagen wieder ihre Punkte liegen lassen. Aber ich habe mal eine interessante Statistik mir rausgesucht. Und zwar bin ich dann mal die letzten 10 Jahre beziehungsweise 11 Jahre jetzt zurückgegangen. Und jetzt wäre mal meine Frage, die Dortmunder stehen ja aktuell mit 24 Punkten da. Wie gut werden sie denn im Vergleich zu den letzten 10 Jahren mit dieser Punktzahl fahren?
Den Tabellenplatz, den Durchschnittstabellenplatz dann quasi, ja?
Nee, die Punkteanzahl. Oder vielleicht besser formuliert, beziehungsweise ich löse es einfach mal auf, das ist wahrscheinlich einfacher, aber tatsächlich gab es in den letzten 10 Jahren auch nur zwei Saisons letztendlich, in der die Dortmunder mehr Punkte erzielt haben als dieses Jahr. Das unterstreicht, glaube ich, auch das aktuelle Jahr, dass die Dortmunder eigentlich wirklich verdammt stark punkten. Nämlich war das einmal in der Meistersaison 10-11 und nochmal im Jahr 13-14. Und jetzt haltet euch fest, die beste Punktanzahl in den letzten 10 beziehungsweise 11 Jahren waren nur 25 Punkte. Das heißt, ein Punkt mehr, als sie jetzt auf dem Konto haben.
Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Da hätte ich sie deutlich schwächer eingeschätzt mit 24 Punkten. Ja, gut.
Ja, unterstreicht aber, glaube ich, auch bisher wirklich den guten Saisonverlauf. Ich glaube auch im Gesamten betrachtet, im Pokal noch mit dabei, in der Champions League auf Wiedergutmachung, hoffentlich morgen aus Sicht der deutschen Fußballfans. Und ich habe dann gleichzeitig auch nochmal vielleicht, wir haben es ja die letzten Male eigentlich auch oft angesprochen, beziehungsweise ich habe es auch oft angesprochen, dass trotzdem die Dortmunder eine enorm hohe individuelle Qualität aufweisen und aufbieten können. Und wir haben im Vorfeld des Podcasts auch schon mal darüber geredet. Und zwar habe ich mir mal die Passquoten der Bundesligaspieler beziehungsweise aller eingesetzten Bundesligaspieler angeschaut. Und auch hier ist ein Dortmunder ganz klar vorne mit einer Quote von 96,26% angekommenen Pässen, nämlich Axel Witzel.
Die Passquote kommt bestimmt auch gerade aufgrund der ersten 4-5 Partien, glaube ich, auch mit zustande, wo er ja quasi hinten Mats Hummels, glaube ich, ersetzt hat, wo er auch oft im Spielaufbau mit involviert war. Aber dass er ja ein ziemlich passsicherer Spieler ist, haben wir, glaube ich, schon jetzt die letzten Jahre und auch in der Nationalmannschaft gesehen. Der hat die Ruhe am Ball, kann mit dem Ball umgehen. Ja, also schon eine
beeindruckende 6, ja. Aber Fabi, ich glaube, ich habe gerade mal die Statistik gesehen von Axel Witzel. Kein Tor hat er vorbereitet, ne? Er steht bei 0 Assists.
Das stimmt, das unterstreicht jetzt nämlich auch, das ist ein guter Hinweis.
Wobei, so, weil, jetzt am Wochenende ist dann aber der erste Assist dazugekommen. Der Schippball.
Nee, ich glaube, das war Jude Bellingham, ne? Der den Treffer vorbereitet hat.
Ach ja, stimmt, war Bellingham. Ich habe die beiden verwechselt. Genau, ja, war Bellingham. Hast du recht, Sören. Stimmt.
Aber es ist ein tatsächlich guter Hinweis, weil ich würde dann in dem Zuge auch gern nochmal den zweit- und drittplatzierten dieses oder dieser Statistik gern einmal auch noch einwerfen, nämlich hätte wahrscheinlich auch keiner auf dem Schirm.
Nico Elvedi. Ach so, okay,
Elvedi. Den hätte es jetzt wahrscheinlich nicht genannt. Nico Elvedi auf Platz 2 mit auch über 95%. Der ist jetzt aber gerne mal den dritten in dem Tableau raten. Oder ihr dürft den raten. Wahrscheinlich auch keiner auf dem Schirm. Ist ja auch ein Abwehrspieler.
Höchler. Ach, Abwehrspieler, okay.
Ist ein Abwehrspieler?
Mhm.
Okay.
Ein sehr ambitionierter Abwehrspieler, der auch schon mal Nationalspieler war und unbedingt wieder zurück will. Nein, ich löse es mal auf. Ist nämlich Jonathan Tah mit 94,65% angekommenen Pässen.
Wow. Okay. Ja, stimmt. In Leverkusen der Aufbau, ja, der läuft häufig über ihn. Das ist richtig, stimmt.
Ja, und wenn wir schon einmal noch bei den Dortmundern sind, vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Statistik. Vor der Saison wurde der Transfer, glaube ich, ein bisschen belächelt, würde ich jetzt mal sagen. Oder viele fragten sich eigentlich, warum dieser Transfer. Am Wochenende stand er auch wieder in der ersten Elf. Nämlich der Zweikampf, ja, stärkste Spieler der Bundesliga aktuell ist Marin Pongracic. Nämlich mit 75% gewonnenen Zweikämpfen. Ist auch das für mich eine faustdicke Überraschung.
Wobei, da sage ich ganz ehrlich, Fabi, das hängt, glaube ich, wirklich damit zusammen, dass er erst, wie viele Spiele hat er? Jetzt 4, 5 Spiele gemacht? Also ich hätte auf jeden Fall andere Spieler definitiv weiter vorne.
7.
Ja. 7.
7 in der Bundesliga.
Ach, doch, ja. 7 schon, okay. Mhm. Ah, auch nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, ich würde dann hier gerne auch nochmal den zweiten und dritten in dem Zuge auch noch erwähnen. Das ist nämlich einmal Mavropanos vom VfB, auch mit fast 72% gewonnenen Zweikämpfen und natürlich zu guter Letzt Matze Ginter.
Auch die letzten Jahre ziemlich konstante Leistung, Matze Ginter, gerade hinten in der Defensive, stimmt, auch ziemlich zweikampfstark. Ja, sehr interessant. Ich denke, da werden gleich noch weitere Statistiken folgen. Sören, kommen wir mal zu einer Mannschaft, die dir die letzten Wochen, beziehungsweise wo du dich sehr über den Trainerwechsel gefreut hast.
Ja, das musst du natürlich jetzt kommen, darüber sprechen muss. Ja.
Du darfst dich jetzt mal komplett über den Wolfsburger Auswärtssieg in Leverkusen auslassen.
Ja, dann kann ich ja direkt erstmal Glückwünsche an Florian Kohfeldt senden. Perfekter Einstand als Wolfsburg-Trainer mit dem 2-0-Sieg in Leverkusen. Ja, er hat vor der Partie auf ein System gesetzt, was er in Bremen gespielt hat, mit der Dreierkette.
Wo das du ja kein Fan von warst, ne?
Ja, grundsätzlich von Dreierketten bin ich eigentlich kein Fan, aber ja, ich glaube, wenn ich irgendwie was kritisiere, dann tritt genau das Gegenteil ein. Und das hat Kohfeldt, glaube ich, jetzt genau in die Karten gespielt. Nein, aber man muss wirklich sagen, dass in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften waren ja auch eher so ein bisschen drauf bedacht, bloß nicht in Rückstand zu geraten. Und in der zweiten Hälfte, ja, hatte der VfL einen richtig guten Start mit zwei Toren direkt in der Anfangsphase nach dem Wiederanpfiff. 48. mit Mecher, der das 1-0 gemacht hat. Und dann hat Arnold 3 Minuten später nachgelegt. Ja, und dann kam Leverkusen einfach nicht mehr zurück. Und das ist dann echt sicherlich ein Thema, worüber wir gleich noch sprechen würden, dass ja Leverkusen echt keine Konstanz hat in seinen Leistungen und dass ja die Form deutlich nach unten zeigt.
Fabi, Leverkusen, unter der Woche im Pokal ja auch noch rausgeflogen, die letzten Spiele, Chancenverwertung wirklich mehr als mangelhaft, Trend ist not your friend.
Also in dem Fall ist es natürlich auch so, das war, glaube ich, im Gesamten betrachtet eine gebrauchte Woche, dass du nach so einem Pokal aus dich schütteln musst. Und da werden wir ja später auch nochmal dann vielleicht auch bei den Bayern drauf kommen, was vielleicht dann auch der Unterschied ist. Letztendlich, was mich wirklich ein Stück weit enttäuscht hat, war, Sören hat es ja eben auch gesagt, sehe ich absolut genauso, die erste Halbzeit relativ ausgeglichen, beide Mannschaften eigentlich ziemlich engagiert. Aber was mir ein Stück weit einfach gefehlt hat, war, dass die Reaktion nach dem Rückstand auch für mich eigentlich ja komplett ausgeblieben ist. Und bin dann immer gern bei dem Wort Mentalität. Ich meine, du hast einen Nackenschlag unter der Woche bekommen, du hast ein schwieriges Spiel vor der Nase mit den Wolfsburgern, neuer Trainer. Trotzdem, wenn du zu Hause spielst und den Anspruch hast, eben eigentlich auch unter die ersten 4, 5 zu kommen, dann sollte eigentlich auch so eine Mannschaft wie Leverkusen vor allem auch mit der Qualität in der Lage sein, letztendlich auch mal wieder ja, so ein Spiel dann auch oder in so ein Spiel zurückzukommen. Aber für mich blieb es dann letztendlich meines Erachtens, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, aber unabhängig von Ungeduld und wenig, ja, letztendlich, was sie zustande bekommen haben, war das echt enttäuschend. Und ich frage mich, an was das bei den Leverkusen liegt, weil es ist eigentlich seit dem Bayern-Spiel geht die, ja, geht der Trend definitiv zeigt nach unten. Und mich wundert es einfach nur, wie so eine Mannschaft mit so einer Qualität sich am, ja, Samstagnachmittag so abfertigen lassen kann.
Ja, mir liegen da noch die Worte von unserem bekannten Carsten in den Ohren, der am Anfang der Saison schon gesagt hat, dass gerade nach dem Wegfall der Bender-Zwillinge höchstens vielleicht noch Charles Arangis da mal ein bisschen für klare Verhältnisse sorgt. Und ansonsten ist eigentlich mehr oder weniger alles ja Einzelspieler in dem Sinn nicht, aber jeder kocht da so sein eigenes Süppchen, da geht keiner wirklich voran. Jonathan Tah, der ja schon ewig in Leverkusen spielt, von dem müsste man das mittlerweile eigentlich mal verlangen, aber auch an Kerim Demirbay, der jetzt auch schon viele Jahre in der Bundesliga spielt, da muss eigentlich viel, viel mehr kommen. Da muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen, da muss man ein Zeichen gesetzt werden, aber ihr habt es beide angesprochen. Dieses endgültige Aufbäumen, ich meine 1-0 kurz nach der Halbzeit, ist ja immer noch genug Zeit, ein Spiel zu drehen und die Möglichkeiten, trotz der einigen verletzten Spieler, die Leverkusen hatte und gesperren, gerade Diaby hatte ja auch gefehlt, da muss auf jeden Fall zum Schluss noch mehr kommen. Und passend zu dem Tag war ja dann auch noch der verschossene Elfmeter in der 96. Minute, der dann ja nichts mehr geändert hätte. Aber trotz alledem, das passt ja natürlich zu dem gebrauchten Tag. Ja, Leverkusen wird spannend sein. Jetzt unter der Woche, jetzt am Donnerstag, das Rückspiel gegen Betis. Und ich weiß gar nicht, wen sie dann an dem kommenden Wochenende haben.
Auswärts in Berlin, Hertha.
Stimmt, hatten wir gerade gesagt, Hertha. Ja, da haben sie, glaube ich, letztes Jahr auch verloren gehabt in Berlin. Ja. Mal schauen.
Es ist halt einfach nur, was ich halt einfach nur schade finde, ist, dass halt innerhalb von 7 Tagen letztendlich die Ausgangsposition vor dem vorletzten Spieltag war es noch so, dann ging es eigentlich um die Tabellenspitze. Ja, und schwupps bist du dann mal 8 Punkte beziehungsweise 7 Punkte hinter dem ersten und zweiten. Ja, und kannst jetzt eigentlich wieder so langsam anfangen, wirklich ja, deine Punkte zu mausern oder zu hamstern, um letztendlich auch da zu bleiben, wo du eigentlich auch hingehörst mit deinen Ansprüchen. Ne?
Ja, das definitiv. 17 Punkte jetzt die Leverkusen auf der Habenseite. Immer noch Platz 4, da sieht man mal eigentlich, wobei die erste Lücke klafft ja schon zum SC Freiburg, sind ja schon 5 Punkte Rückstand auf Platz 3. Also dahinter alles eng beisammen mit 1-2 Punkten Unterschied. Ja, 1-2 Niederlagen am Stück und ja, schon hängst du hinten drin oder brauchst erstmal
wieder. Wobei jetzt wo du es gerade sagst, also ich meine, man schaut sich ja die Tabelle auch mehrmals an, speziell auch in der Vorbereitung auf den Podcast. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben den 10. Spieltag und die Freiburger haben mal 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten. Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja, deswegen. Und wie sagt man immer, letzten Jahre haben ja immer 33, 34 Punkte zum Nicht-Abstieg gereicht. Also da sind die Freiburger, wie sie es ja jede Saison sagen, eigentlich ziemlich gut im Rennen. Und, Fabi, wir haben am Samstag einen guten Auftritt der Bayern gesehen. Nach dem ja, denkwürdigen Pokal aus in Gladbach haben auch noch die Union-Heimserie zerschossen. Auch letzte Niederlage auch gegen eine bayerische Mannschaft. Rundrum eigentlich die Reaktion, die wir alle erwartet hatten, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen verwundert auch über die Berichterstattung im Nachgang, weil es wurde ja mehr darüber diskutiert, über die Schwächen, die Bayern an dem Samstag offenbart hatten, im Nachgang natürlich. Was mich dann doch tatsächlich ein bisschen verwundert hat, weil du hast es eben angesprochen, die Unioner haben 21 Spiele zuvor zu Hause nicht verloren. Wenn man auf die Tabelle schaut, zuvor 10 Gegentore und du schenkst denen auswärts 5 ein. Klar, du kannst den Spielverlauf oder jeder, der das Spiel gesehen hat, war natürlich auch so, dass die Unioner es immer wieder geschafft haben, ein Stück weit zurück ins Spiel zu kommen. Trotzdem hatten die Bayern immer eine Antwort parat. Und ich fand einfach, nach so einem Debakel unter der Woche musst du erstmal auf die Art und Weise bei Union Berlin auswärts 5-2 gewinnen. Und da gibt es für mich auch relativ wenig dran zu mäkeln. Und da muss ich auch wirklich ausnahmsweise die Bayern mal in Schutz nehmen, weil ich glaube, das war viel, viel besser, als es dann teilweise von außen letztendlich auch bewertet wurde, dieses 5:2.
Sören, wie siehst du das?
Ja, kann ich Fabi nur zustimmen. Also ich glaube, wenn du 5 Tore bei Union erzielst, also ich glaube, die waren ja jetzt über ein Jahr, glaube ich, zu Hause ungeschlagen, glaube ich zumindestens. Und da haben schon andere Mannschaften sich sehr, sehr schwer getan. Also man muss wirklich sagen, dass Bayern eine richtige Reaktion gezeigt hat. Wobei das würde mich jetzt auch von euch interessieren, auf jeden Fall. Ich habe ein sehr schwaches zentrales Mittelfeld gesehen, Coco Tolisso und Kimmich. Also, weiß nicht, die Noten waren beim Kicker auch relativ durchwachsen, sage ich jetzt mal. Was passt da noch nicht? Das Zusammenspiel oder die Form? Also Kimmich ist ja jetzt seit den letzten Spielen auch ja nicht ganz so ja on top, sage ich mal. Woran liegt's?
Also das Mittelfeld, da tue ich mich, also Joshua Kimmich, Fabi, wir beide haben es ja schon vor vielen Wochen gesagt, dass da plötzlich so ein Leistungsabfall stattgefunden hat, oder?
Ja, also ich bin da vollkommen bei dir eigentlich. Seit der EM bin ich eigentlich eher so, dass ich sage, dass er vielleicht Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich ein bisschen überspielt ist. Ich glaube, eine Pause würde ihm, glaube ich, wirklich mal ganz gut tun. Dann kam noch diese Debatte noch dazu, ob die ihn jetzt beschäftigt oder nicht. Aber er wirkt für mich einfach ja nicht so, wie es zum Ende der letzten Saison hin war. Er ist nun mal eine der prägenden Figuren im zentralen Mittelfeld. Er lebt von seiner Spielverlagerung, wie er am Spiel teilnimmt. Für mich ist das alles immer noch ein Tick zu behäbig, ein bisschen zu langsam. Das ist eigentlich auch ein Zeichen von fehlender Frische, meines Erachtens. Ja, und zu Coco Tolisso. Ja, ich meine, wir haben es die letzten Jahre immer wieder, oder ich habe es ja immer wieder gesagt. Also, er ist ja durchaus ein guter Mann. Allerdings ist es halt dann auch dieses technisch versierte Spiel, wo du halt eben auch als zentraler Mittelfeldspieler beim FC Bayern brauchst. Ich weiß nicht, ob er da hundertprozentig die richtige Person ist, letztendlich, die dann im Zentrum sozusagen den offensiveren Part übernimmt. Und ich glaube, da ist das Zusammenspiel mit Sabitzer oder beispielsweise auch mit Goretzka, das ist ein ganz anderes Level.
Ja, wobei man, glaube ich, auch wirklich die Frage stellen muss, warum Kimmich ja jetzt auch die 90 Minuten wieder durchgespielt hat. Ja, das Spiel war ja, im Prinzip war es ja schon zur Halbzeit relativ eindeutig mit dem 3-1. Da hätte man vielleicht sogar dann auch spätestens nach dem 4-1 Marco Rocca vielleicht mal reinwerfen können, der ja auch lange raus war nach der Verletzung. Also das wundert mich schon, dass du halt die Spieler, die ja im Prinzip sehr, sehr, sehr wichtig sind für Bayern, wieder 90 Minuten durchspielen mussten.
Ja, und hier habe ich vielleicht auch eine passende Statistik. Wenn wir schon über ihn sprechen, möchte ich hier einmal einschmeißen, dass Joshua Kimmich der Spieler ist in der Bundesliga, der mit Abstand die meisten Ballkontakte nach den ersten 10 Spieltagen auf dem Konto hat. Zeugt davon, dass er nach wie vor, egal in welcher Form er ist, eigentlich auch Dreh- und Angelpunkt bei den Bayern ist, nämlich mit 982 Ballkontakten in den ersten Spieltagen. Das ist, glaube ich, eine wirklich beeindruckende Quote, würde ich mal behaupten.
Wie
Vor
viel hat der
allem,
danach kommt?
das ist Manuel Akanji mit 931. Dann haben wir wieder anscheinend, wäre das ein Spieler, über den man durchaus mal öfter reden könnte, nämlich Elvedi, nach der besten Passquote, die letztendlich das vielleicht auch noch mal mehr unterstreicht, nämlich die beste Passquote, die zweitbeste Passquote der Liga, hat nämlich Elvedi auch die drittmeisten Ballkontakte der Bundesliga, nämlich mit 858. Und ich bin da mal ganz weit nach unten gescrollt, weil der Sören ja auch Teil unserer Crew ist, und habe dann mal den ersten Bochumer auch mit in die Statistik mit reingenommen,
Oh, Sören.
Suarez mit 723.
Hätte man fast erwarten können, Sören, oder hätte es da noch jemand anderen vorgehabt?
Toto Lusila vielleicht, aber ich glaube, dass zu Bochum kommen wir später. Ich glaube, wir haben ja sowieso die zweitbesten Außenverteidiger der Liga, also kann einen das nicht wundern.
Nein, um das aufzulösen, ich muss sie gar nicht so weit nach unten scrollen, weil das unterstreicht nämlich die gesamte Statistik. Suarez ist tatsächlich auf Platz 4 mit 723 Ballkontakten. Wenn man das mal ins Verhältnis mit den 982 von Kimmich setzt, ist jetzt kein Vergleich zwischen Suarez und Kimmich, aber es zeigt einfach, dass Joshua Kimmich ja, der Dreh- und Angelpunkt ist, meines Erachtens aber eben nicht auf der Höhe seines eigenen Anspruchs, glaube ich auch, und auch dem Leistungsvermögen, was er speziell die letzte Saison auch gezeigt hat.
Ja, trotz alledem, denke ich, hat sich Union bei dem Spiel trotz des 5-2 eigentlich trotzdem immer noch gut verkauft nach dem 3-1. Kurz vor der Pause hatten sie ja nach der Pause noch fast die Chance zum 3-2, was ja knapp abseits war. Und auch danach weiter offensiv nach vorne gespielt, dem Publikum ziemlich abwechslungsreiches Spiel geboten, haben sich voll reingehauen, sind ja auch hinterher unter stehenden Ovationen verabschiedet worden. Ich denke, davon wird in Union jetzt auch nicht die Welt untergehen, sind immer noch mehr als im Soll. Und ja, nächste Woche Sonntag geht es dann zum ersten FC Köln und der Mannschaft von Steffen Baumgart. Und ja, da schauen wir mal, ob dann auch Max Kruse wieder mit von der Partie sein wird. Kommen wir zu der Mannschaft, die momentan auf Platz 3 steht, die haben wir gerade schon angesprochen. Der SC Freiburg gewinnt auch sein zweites Heimspiel in der neuen Arena gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Sören Freiburg, wie man es eigentlich mittlerweile kennt und jetzt auch erwartet hat, ziemlich souverän runtergespielt nach der frühen Führung.
Sehr, sehr souverän, verdienter Sieg, seit 10 Spielen jetzt ungeschlagen, ist wirklich, ja, herausragend. Wir haben ja gerade gesprochen, wer da drunter steht. Also das ist schon sehr, sehr, ja, hat Anerkennung verdient, was Christian Streich in Freiburg macht, aber zu Fürth, glaube ich, ja, also wenn man das 1-0 anschaut, sie machen einfach zu viele Fehler. Gegen Freiburg kann man sich, denke ich mal, als Fürth durchaus was ausrechnen, auch wenn Freiburg in einer sehr guten Verfassung ist. Aber das ist für die Bundesliga-Verhältnisse einfach schlecht. So viele Fehler darfst du dir nicht erlauben und deshalb stehst du da unten auch absolut verdient.
Ja, das 1-0 spricht, glaube ich, auch, zeigt, glaube ich,
Ja.
wie vielleicht verunsichert auch die Greuther Fürther allgemein jetzt schon sind. Also eine Flanke, die so gänzlich ins Leere eigentlich fliegt, von Höhler war es, glaube ich. Und Asta hat dann das Eigentor geköpft, ohne Bedrängnis, schön in den Winkel. Also ja, das war die 1-0-Führung und das 2-0 danach nach Standardsituation, nach einer Ecke durch Höfler. Ja. Oder 2 zu 1 dann hinterher in der 74. Minute. Das war mal so die 10 Minuten, 15 Minuten, wo SC Freiburg ein bisschen, ja, unkonzentriert ist nicht, aber sich ein bisschen zurückgenommen hatte. Und ließ dann aber 3 Minuten später dann auch das 3 zu 1 folgen. Und sehr souverän verwandelter Elfmeter von Vincenzo Grifo. Ansatzlos oben in den Winkel, auch stark gemacht. Und jetzt kommt's, Fabi, am kommenden Wochenende kommt es ja dann schon zum Topspiel in der Allianz Arena.
Ja, Showdown, würde ich sagen. Freiburger spielen im Moment die Spiele gegen den einen oder anderen Gegner. Ja, im Stile einer Spitzenmannschaft war das für mich am Wochenende eigentlich dieses 3 zu 1. Ja, ich freue mich drauf. Also ich glaube, so eine Konstellation hat es noch nie gegeben, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schade, dass das Spiel in München stattfindet. Ich hätte es noch spannender gefunden, wenn das Hinspiel jetzt in Freiburg zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden würde. Dann würde es vielleicht auch nochmal den, ja, ein bisschen, ja, den Freiburgern letztendlich dabei helfen, glaube ich, auch noch mit eigenem Publikum im Rücken. Dann wäre es wahrscheinlich auch nochmal ja, ein Ticken cooler oder ein Tacken cooler letztendlich, aber trotzdem, ich glaube, jetzt auf dieses Spiel freut sich jeder. Nach wie vor ist es so, dass der SC Freiburg da ein Stück weit als Underdog reingeht, weil der Name FC Bayern eigentlich dann in der Konstellation einfach dann nochmal überstrahlt. Trotzdem, ich bin extrem gespannt und ich freue mich auch riesig drauf auf dieses Spiel. Ich freue mich auch, Christian Streich wieder da an der Linie zu sehen und was die Freiburger sich trauen. Ich glaube auch, dass sie dieses Mal mit Sicherheit nach München fahren und sich nicht einigeln am eigenen 16er, sondern dass sie wirklich auch versuchen werden, mit breiter Brust dem entgegenzutreten, was die großen Bayern versuchen werden aufzuziehen. Ich freue mich riesig drauf. Gleichzeitig ist es auch immer so, ich habe ja seit ein paar Wochen auch immer bei den Fürthern immer schon vom Abstieg geredet, und ich habe mir mal die Mühe gemacht und versucht es mal mit einer weiteren Statistik ein Stück weit zu untermauern, nämlich die Fürther stehen nach 10 Spieltagen mit einem Punkt da, und ich musste dann wirklich auch lang zurücksuchen. Ich habe nach dem 10. Spieltag in den letzten 10 Jahren keine einzige Mannschaft gefunden, die weniger Punkte hatte oder einen Punkt hatten. Es gab aber meines Erachtens ein bisschen überraschend doch Mannschaften, die zu dem damaligen Zeit oder zu dem Abschluss des 10. Spieltags auch nur 2 Punkte auf dem Konto hatten. Und zwar war das nämlich in dem Jahr 2017, 2018 war das der erste FC Köln. Und meine These wird dadurch bestätigt, dass der erste FC Köln damals als Tabellen 18. mit nur 22 Punkten letztendlich abgestiegen ist. Es gab aber dann wiederum für diejenigen, die den Fürthern die Daumen drücken, es gab aber auch tatsächlich andere Beispiele, nämlich im Jahr 16/17 gab es sogar 2 Mannschaften, die nach dem 10. Spieltag nur mit 2 Punkten dastanden. Und zwar war das der große HSV und einmal der FC Ingolstadt. Ingolstadt hat es dann als Tabellen 17. Nicht mehr geschafft, die Klasse zu halten, sind damals aber auch mit 32 Punkten abgestiegen. Allerdings, und jetzt die Hoffnung für alle, die es mit Fürth halten, der HSV konnte sich trotz 2 Punkten nach dem 10. Spieltag noch mit 38 Punkten als Tabellen 14. retten.
Ah, okay. Ja, gut, aber ich denke, über Greuther Fürth, da haben wir uns unser Urteil mehr oder weniger schon gefällt, und ja, jeder Punkt, der da, glaube ich, diese Saison noch dazukommt, ist dann Prämie auf dem Konto der Spieler, und ja, solange sie sich nicht unter Wert verkaufen und dann das ein oder andere Schützenfest vielleicht noch im Laufe der Saison noch stattfinden wird. Deswegen, solange die Motivation innerhalb der Mannschaft noch weiter hochgehalten wird. Eine Trainerdiskussion eurer Meinung nach, meint ihr, da passiert noch was?
Macht keinen Sinn.
Nee, ne?
Also meines Erachtens, Sven, du kannst auch gleich noch deine Meinung dazu geben, aber die Mannschaft hat einfach nicht die Qualität für die erste Bundesliga, und da kannst du Pep Guardiola an die Linie schicken. Das bringt nichts. Also die Mannschaft gehört einfach in die zweite Liga. Es war damals sowieso oder letztes Jahr eigentlich auch sensationell, dass sie überhaupt aufgestiegen sind. Meines Erachtens wären andere Mannschaften wahrscheinlich auch am Zug gewesen. Aber das reicht für mich von vorne bis hinten einfach nicht aus.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, dass Fürth sehr, sehr gut beraten ist, da mit Stefan Leitl dann auch in die zweite Liga zu gehen. Also jetzt irgendwie rauszuschmeißen, einen Feuerwehrmann zu holen, das macht eigentlich gar keinen Sinn.
Sören, zum Thema Feuerwehrmann und Trainerentlassung habe ich da noch deine Worte in den Ohren bezüglich Arminia Bielefeld, die ja jetzt am Wochenende quasi das Rückspiel gegen die Mainzer, nachdem sie in der Woche im Pokal bereits schon verloren hatten, jetzt auch zu Hause auf der Alm verloren haben. Wird es da langsam, ja, das Wasser steht in Bielefeld dann langsam auch zum Hals, vor allem mit dem Coach Kramer. Wie meinst du das? Ziehen sie es noch bis zur Pause, Länderspielpause durch, oder spätestens danach müsste ein neuer Trainer langsam kommen, oder?
Ja, ich hab das ja gesagt. Also wenn du jetzt die nächsten 2 Spiele verlierst, dann muss eigentlich ein Trainerwechsel vollzogen werden. Wobei jetzt Sami Arabi ja Frank Kramer den Rücken gestärkt hat nach der Niederlage. Aber ich glaube einfach jetzt, das hat, glaube ich, auch die Niederlage gegen Mainz gezeigt, dass in dieser Mannschaft wesentlich mehr steckt. Und meiner Meinung nach ist die Qualität durchaus da, um Platz 16 zu erreichen. Aber die Art und Weise, wie es im Moment Bielefeld im Moment auftritt, ist nicht gut. Und einfache Fehler, offensiv kommt Bielefeld überhaupt nicht zum Zug, obwohl da auch genügend Qualität eigentlich ist, um Mainz zu bezwingen. Aber meiner Meinung nach ist das viel zu wenig. Und ich glaube schon, jetzt, wenn jetzt am kommenden Wochenende wirklich, also auch wieder so gespielt wird, der Auftritt nicht oder ja, die der Auftritt nicht passt, dann wird Arabi sicherlich das Also das wird sicherlich eine Option sein. Also es muss auch eine Option sein.
Ich habe mal eine Frage, weil du es ja gerade analysiert hast. Ist es ein Zeichen von Panik, dass Frank Kramer innerhalb von 3 Tagen nach einem verlorenen Pokalduell 5 Leute rausrotiert und sozusagen neu bringt? Oder wollte er damit einfach nur letztendlich für frischen Wind sorgen und neuen Geist in die Truppe bringen? Oder ist es wirklich tatsächlich so wie ich? Ja, jetzt mal in den Raum stelle, einfach eine Panikaktion und ein Zeichen, dass er eigentlich nicht mehr weiß, wie er die Mannschaft erreichen muss.
Ja, ich würde auch sagen, dass das eher so darauf schließen lässt, dass er nicht mehr weiß, was er machen soll, weil gerade wenn du ja auch, das geben auch die Statistiken her, offensiv nicht gut bist oder auch wirklich schwach bist, da musst du eigentlich auch mal 2, 3 Spiele hintereinander wirklich einen Stamm haben und immer diese Wechsel, das bringt einfach nichts. Und er hat ja auch jetzt während der Saison mal auf mit der Dreierkette, dann mit Viererkette, dann mal mit einer Raute im Mittelfeld. Also er versucht viel, aber das sieht mir nicht danach aus, als hätte er einen klaren Plan für die nächsten Wochen.
Ja, das 1-0 fangen sie sich aus einem Ballverlust. Da laufen die Mainzer 3-2-Situationen. Unisivo schießt, Ortega kann den Ball nur abprallen lassen und Lee kommt zum 1-0. Ja, dann kurz vor der Pause kommt der Ausgleich durch Lausen. Das Tor, wie das entstanden ist, war quasi so ein Hin und Her, Ping-Pong im 16er und dann das Distanzschuss vom 16er, war wirklich reingekämpft. Ja, und wie das 2-1 fällt, ist dann auch so ein bisschen bezeichnend. Aus einer eigenen Arminia-Ecke fangen sie sich dann Konter, der Ball geht, wird zurückgespielt zu Pieper. Ja, und der ist, ich weiß nicht, ob er nicht hellwach war oder Burkhardt nicht im Rücken gesehen hat. Ja, der kommt dann von hinten angelaufen, spitzelt den Ball dann Pieper vom Fuß und läuft dann allein auf Ortega und ja, schiebt ganz souverän zum 2-1 ein. Johnny Burkhardt sowieso die letzten Spiele mit Unisivo zusammen richtig stark vorne in der Offensive. Ja, und die Mainzer sammeln auch weiterhin schön konstant ihre Punkte, da wo sie Aussicht drauf haben bei den Spielen. Und ja, für mich auch immer noch eine von den Überraschungsmannschaften. Wir hatten ja alle gedacht, dass nach dem Klassenerhalt letztes Jahr, dass das ja schon eine super Leistung war. Hätten wir ja nicht gedacht, dass sie weiterhin mit dieser Konstanz weiter punkten. Also Mainz bin ich auch ziemlich von angetan. Fabi, Mainz auch so eine Mannschaft mit den Freiburgern zusammen, ne? Die man wirklich
Kurs hervorhebt. Champions League?
Nein, aber ich denke...
Nein, aber ich meine, das bestätigt ja auch irgendwie ein Stück weit das, was wir den Mainzern ja auch schon wirklich ein paar Mal zugesprochen haben, diese Entwicklung unter Bo Svensson. Ist ja nicht seit gestern oder... eine wirklich große Überraschung kann es eigentlich fast gar nicht mehr sein, weil sie haben ja eine brillante Rückrunde in der letzten Saison hingelegt als, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber wahrscheinlich zweit-, dritt-, viertbeste Mannschaft der Rückrunde. Und dieser Trend zeigt nach oben und das Wichtigste für solche Mannschaften, die normalerweise wirklich eher eigentlich in der zweiten Hälfte der Tabelle angesiedelt sind, sind einfach, wenn du solche Spiele gewinnst. Und ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber am Wochenende, die Statistik ist zwar relativ ausgeglichen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Mainz ein Stück weit auch ein bisschen kläglich mit ihren Chancen umgegangen ist und da ein deutliches Plus an Chancen hatte, was wiederum dann auch die Leistung der Bielefelder schmälert, was sich im Ergebnis allerdings wieder nicht spiegelt, aber trotz alledem, es war wirklich ein guter Auftritt auswärts bei einem Gegner, den du dann einfach auch schlagen musst, wenn du mindestens in der Liga bleiben willst. Von daher wirklich auch bei den Mainzern Hut ab, was diese Saison letztendlich von dem ein oder anderen Underdog, wenn man so nennen will, oder von der Mannschaft eher aus der zweiten Hälfte bisher geleistet wird. Das ist für mich sensationell. Und wer sich die Tabelle anschaut, du hast die Freiburger, du hast die Mainzer, du hast Union Berlin, du hast auch in Schlagdistanz theoretisch noch die Kölner. Also wirklich, man muss wirklich den Hut ziehen und sagen, dass das vor allem von diesen Mannschaften wirklich diese Saison bisher wirklich extrem stark ist.
Sören Grundstein bei solchen Mannschaften, wir kennen es ja auch aus den unteren Ligen, wenn man eine wirklich sehr starke, gefestigte Abwehr hat und vorne die ein oder anderen quirligen, individuell starken Spieler hast, gewinnt man dann als solches Spiel. Ich habe mal gerade geschaut, die Mainzer mit der viertbesten Abwehr, Freiburg hat 7 Gegentore und dann kommen 3 Mannschaften mit Bayern, Bayern, Mainz und Leipzig mit 10 Gegentoren, also aus einer geordneten, starken Defensive. Darauf lässt sich auf jeden Fall nach vorne hin aufbauen.
Ja, und ich glaube, jeder hat dieses System einfach aufgenommen von Bo Svensson seit der letzten Saison. Jeder weiß, was er zu tun hat. Da haben dann die Neuzugänge, haben es dann auch einfacher mit Widmer oder Lee, der, fand ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ein bisschen auch endlich mal wieder an seine Zweitliga-Zeit in Kiel angeknüpft hat. Und ja, da weiß wirklich jeder, was er machen soll. Du hast mit Robin Zentner im Moment, finde ich, einen sehr, sehr guten deutschen Torwart hinten drin. Und ja, mit Burkhardt einen sehr guten Stürmer. Also da passt im Moment einfach alles. Jeder weiß, was er machen soll. Und das ist dann eben auch im Vergleich zu den Mannschaften, die unten stehen und dann eben im direkten Vergleich jetzt Bielefeld, ja, meilenweiter Unterschied.
Das Samstagabend-Topspiel fand in der Commerzbank Arena in Frankfurt statt, wo RB Leipzig bis in die Nachspielzeit eigentlich als Sieger aussah, sich aufgrund des späten Ausgleiches dann aber wirklich 2 Punkte hergeschenkt haben. Und da müssen wir wirklich hervorheben, Fabi, Sören, die Chancenverwertung der Leipziger war wirklich, ja, hüllt man am besten den Mantel des Schweigens drüber. Ich erinnere mich an eine Forsberg-Situation, frei aus 2 Metern, 3 Metern, wo er 17 Meter drüber schießt. RB einiges an aussichtsreichen Chancen liegen gelassen bei dem Spiel.
Ja, kann ich nur sagen, um Himmels Willen. Als ich das Spiel gesehen habe, ich konnte gar nicht fassen, dass letztendlich die Frankfurter da noch mit einem Punkt vom Platz gehen. Das war, da fehlen mir schon fast die Worte. Das war mehr als nur Chancenwucher. Das war kläglich. Es war wahrscheinlich dann auch, wenn man mit Verlaub, vielleicht einfach nur auch dann dumm, ein Stück weit dieses Ding nicht nach Hause zu bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, was mich am meisten tatsächlich an der ganzen Sache ja ein Stück weit erschrocken hat, war dann auch teilweise die Reaktionen nach dem Spiel, sowohl auf der Leipziger als auch auf der Frankfurter Seite, weil die Frankfurter hatten klar diesen Lucky Punch gesetzt. Am Ende des Tages stehen sie auf Platz 15, punktgleich mit dem 16. mit 9 Punkten. Und mit dieser Art und Weise wirst du nicht viele Punkte sammeln auf Dauer in der Bundesliga. Und da wäre ja ein Stück weit mehr Demut auf Frankfurter Seite auch durchaus angebracht. Letztendlich für die Frankfurter geht es nämlich auch darum, letztendlich ein paar Schritte nach vorne in der Tabelle zu machen. Gleichzeitig ist es für die Leipziger halt einfach unfassbar ärgerlich, dass du so ein Spiel nicht mit einem Sieg beendest und stehst jetzt auf Platz 8 mit 15 Punkten und nach vorne, den Anspruch, den du hast, eigentlich unter die ersten 3 zu kommen, ja, da fehlen dir jetzt ein paar Punkte und ich glaube, bei 10 Punkten Rückstand auf die Spitze, da bist du von der Meisterschaft weit entfernt, da kannst du, glaube ich, einen Haken hintersetzen und jetzt geht es wirklich darum, für die Leipziger auch ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem die nächsten beiden Spiele haben es für die Leipziger natürlich auch in sich. Jetzt unter der Woche gastiert PSG in Leipzig, wobei da können wir ja später gleich nochmal auf unsere Tipps eingehen für die Champions League-Runde. Und dann geht es zum Auswärtsspiel am Samstagabend, das ist das Topspiel, nach Dortmund, wo ja, glaube ich, die Dortmunder, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut ausgesehen haben. Keine leichten Spiele für die Leipziger, aber ich habe da auch noch keine Lösung gefunden. André Silva sitzt die meiste Zeit nur noch auf der Bank. Yusuf Pausen hat ihm da wohl ein bisschen den Rang abgelaufen. Was wollen wir den Leipzigern vorwerfen? Die spielen nach vorne einen guten Fußball, lässt sich soweit gut ansehen, aber die Tore fallen größtenteils auch einfach nicht. Einfach zu unkonstant.
Ja, das Offensiv, also die Chancenverwertung ist das Hauptproblem, weil wenn man es ganz anders sieht, wenn die das 1-0 über die Zeit retten, dann wäre Leipzig im Moment Tabellenvierter und dann wäre das eine ganz andere Diskussion, glaube ich. Und so viel, bis auf die Chancenwertung, kannst du auch gegen Frankfurt den Leipzigern nicht vorwerfen. Sie haben ja im Prinzip wirklich alles unter Kontrolle gehabt. Emil Forsberg, ja, weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aus ein paar Metern das Ding drüber zu hauen. ja, alles unter Kontrolle gehabt gegen eine sehr, sehr schwache Frankfurter Mannschaft. Ich glaube, darüber müssen wir auch noch kurz sprechen. Also bis auf Philipp Kostic habe ich da überhaupt keinen gesehen. Gut, Kevin Trapp, aber der da ja an die Vorsaison anknüpfen kann. Daichi Kamada war, ich glaube, laufstärkster Spieler der Eintracht, aber stand auch komplett neben sich. Tuta, der dann, den habe ich auch eigentlich als Unsicherheitsfaktor gesehen, war ja auch schon gegen Bochum, aber hat dann noch das 1-1 gemacht. Aber das ist echt, also Frankfurt muss wirklich aufpassen und diese guten Leistungen in der Europa League, ja, die bringen dir dann nicht viel, wenn du bis zum Saisonende da im Abstiegskampf drin hängst. Also da muss eine deutliche Leistungssteigerung her.
Ja, ich denke, Fabi wird mir ja bestimmt auch beipflichten. Also das 1-1 fällt definitiv nicht, wenn keine Zuschauer im Stadion gewesen wären, was wir ja noch letztes Jahr gehabt haben. Also die Frankfurter haben sich auf jeden Fall durch harte Zweikampfführung und durch die Emotionen der Fans davon anstacheln lassen und haben dann auch wirklich bis zur letzten Minute dann ja an den Ausgleich geglaubt. Und das war so mit ausschlaggebend, denke ich mal, dass da unterm Strich noch der Punkt bei rausgesprungen ist.
Ja, ich bin tatsächlich am meisten, bin ich mal gespannt auf nächstes Wochenende. Das ist ein Auswärtsspiel in Fürth. Bin wirklich gespannt mit der Leistung, inwiefern der Auftritt in Fürth ausschauen wird. Ich gehe mal davon aus, normalerweise sollten es drei Punkte sein. Wir haben oft über die Fürther gesprochen. Aber ich glaube, so ein Spiel kann auch entscheidend sein, speziell auch ja, ein Stück weit wegweisend auch für Oliver Glasner sein, weil, wie gesagt, du musst jetzt wirklich langsam anfangen zu punkten. Du stehst ganz tief unten drin. Und eine Niederlage nächste Woche oder diese Woche würde verdammt wehtun.
Fabi, am Sonntag musste ich an dich denken, wo ich das Ergebnis hinterher gesehen habe. Der FCA ist wieder in der Spur. Drei ganz wichtige Punkte. Wir hatten sie ja schon als 6-Punkte-Spiel betitelt in der letzten Folge. 4-1, ein ziemlich deutlicher Sieg, der aber, glaube ich, über den Spielverlauf hinweg dann doch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, wenn man so den Spielverlauf betrachtet, oder?
Ja, wir sind seit 1907 nicht nur am Samstag für euch da, nämlich auch am Sonntag. Und zwar mit einem 4-1 gegen Stuttgart. Ein unfassbar wichtiger Sieg für die Augsburger, für die Moral, auch für die, ja, ein Stück weit, aber trotzdem muss man wirklich meines Erachtens auch sagen, ein Stück weit belohnt für das Engagement, für den Einsatz in dem Spiel, unabhängig davon, ob das Ergebnis vielleicht 1-2 Tore zu hoch ausgefallen ist. Es waren wahnsinnig wichtige Punkte für die Augsburger und letztendlich ist aber auch meines Erachtens genau der Fall eingetreten, wo wir ja auch die letzten Wochen immer schon wieder mal drüber gesprochen haben, was eben auch für eine Qualität oder individuelle Qualität letztendlich auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften im Keller bei den Augsburgern auf dem Platz steht. Das merkt man, glaube ich, auch ganz deutlich bei den ja, ein Stück weit einfach auch bei den Torschützen. Du hast einen Niederlechner und Finn Bogason vor allem, würde ich mal hier anführen. Und ich glaube, es war wirklich ein rundum gelungener Auftritt, so wie man sich die Augsburger eigentlich auch ja, vor allem in diesen Duellen vorstellt.
Der Verlust von Mavropanos, der mit einer Muskelverletzung aussetzen musste, denke ich, hat man hinten in der Verteidigung gemerkt. Dann nach einer halben Stunde musste ja auch schon kurz hintereinander doppelt beim VfB gewechselt werden. Und ja, die laufen auch schon ziemlich auf dem Zahnfleisch. Immer mehr Verletzte, die Verletzungsspieler sind immer noch nicht zurück. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, nach der frühen Führung nach 7 Minuten und aufgrund der letzten Wochen hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der FCA so gut und so schnell wieder zurück ins Spiel kommt. Da kam ja dann der Eckball in der 30. Minute, wo Uys Oxford jetzt auch schon seinen zweiten Saisontreffer, glaube ich, gemacht hat, auch wieder nach einer Ecke und einem Kopfball. Ja, und das hat dem FCR dann wirklich Aufschwung gegeben und die zweite Halbzeit ja, lief dann ja wirklich. Niederlechner nach einer längeren Durststrecke macht sein drittes Saisontor. Ja, und auch in der 81. das 4-1, Finn Bogason ist dann auch zurück. Der die letzten Jahre auch des Öfteren ein ganz wichtiger Keyplayer war bei den Augsburgern. Und ja, der FCA, ganz wichtige 3 Punkte, jetzt auf Platz 16 mit 9 Punkten. Anschluss wiederhergestellt zu den Mannschaften davor mit Frankfurt, Bochum und Stuttgart. Ja, Sören, für den VfL Bochum dann wird es dann auch wieder. Von hinten kommt dann jetzt mit dem FCA die nächste Mannschaft. alles ganz eng beisammen hinten.
Ja, das stimmt, wobei ich da jetzt bei Augsburg, das würde ich alles mit Vorsicht genießen. Also beim FCA, also aus dem FCA werde ich überhaupt nicht schlau. Klar, die haben gegen jetzt Stuttgart, hätte ich auch nicht gedacht, dass sie nach dem Rückstand zurückkommen. Aber gut, sie haben im Pokal natürlich auch gefightet, aber so wirklich überzeugt mich das noch nicht, auch wenn sie die Standards natürlich wirklich exzellent ausgespielt haben. Und da würde ich jetzt erstmal abwarten, was die nächsten Wochen da auch zeigen.
Ja, der FCA, die nächsten drei Spiele Wolfsburg und dann kommt nach der Länderspielpause der FC Bayern und dann ja, kommt ein 6-Punkte-Spiel gegen die Hertha. Ich denke mal, 3 Punkte sollten da schon irgendwie geholt werden, wenn man nicht sich noch weiter hinten aufhalten möchte. Das letzte Spiel des Sonntages, Sören, gehörte dem VfL Bochum, der in Gladbach gespielt hat. Was hast du uns denn dazu zu berichten?
Ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Abschluss des 10. Spieltages. Im Dauerregen von Gladbach habe ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Ich habe mich nur nach dem frühen Rückstand von Bochum ein bisschen über den Kommentator aufgeregt, weil anscheinend habe ich ein anderes Spiel gesehen, aber der VfL war laut seinen Aussagen nicht so gut, aber ich muss wirklich sagen, auch als unabhängig jetzt davon, dass ich Bochum-Fan bin oder nicht, für einen Aufsteiger, glaube ich, hat der VfL in Gladbach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Nach dem 1-0 gute Konterchancen gehabt, wäre da in der Offensive ein bisschen abgezockter, hätte man schon den Ausgleich gemacht und auch nach dem 2-0 dran geblieben, auch Chancen erspielt. Wir brauchen nicht darüber reden, die Gegentore sind zu einfach gefallen, aber du warst, glaube ich, trotzdem auch danach immer im Spiel, hast weiter gekämpft, hast dich rangekämpft auf ein 2-1, hättest das 2-2 noch in der Endphase machen können. Also da kann man dem VfL wirklich nichts vorwerfen. Und vergleicht man das mit den anderen Aufsteigern, beziehungsweise mit Fürth, die nicht konkurrenzfähig sind, muss man wirklich sagen, der VfL war bis jetzt, bis auf das Leipzig- und Bayern-Spiel, glaube ich, in jedem Spiel konkurrenzfähig. Und das macht wirklich Mut auch für die nächsten Wochen.
Fabi, wie siehst du Sörens Meinung? Zum Schlagabtausch?
Ich unterstreiche. Nein, ich glaube, im Regelfall, wenn man jetzt auch selbst mal das Ergebnis unter der Woche ausblendet, dann ist, glaube ich, das Auswärtsspiel in Gladbach nicht unbedingt das Spiel, wo du wahrscheinlich mit Punkten rechnest. Klar, als Bochum-Fan rechnet man sich immer ein Stück weit was aus. Es war ein engagierter Auftritt, es war ein guter Auftritt. Letztendlich, wenn ich es mit dem VfL halte, dann sticht mir eins besonders ins Auge und das würde mich auch ein bisschen beruhigen als Bochum-Fan. Das ist nämlich 5 Punkte zum 17. Nach dem 10. Spieltag. Das ist auch definitiv, ja, würde ich schon sagen, eine Sache, mit der man so vor der Saison nicht unbedingt rechnen können. Das ist ein kleines Polster. Und letztendlich für mich sind die Spiele eigentlich für Bochum dann eigentlich auch interessant, wenn du gegen die direkten Konkurrenten spielst. Von daher bin ich bisher mit dem Saisonverlauf der Bochumer absolut zufrieden. Die einzige Sorge, die ich ein bisschen habe, ist, dass jetzt ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Und danach bist du, glaube ich, Sören, in Leverkusen. Ich hoffe einfach nur, dass die Bochumer oder dass wir da mehr oder weniger ein bisschen am Ball bleiben, weil die nächsten Spiele sind einfach recht knackig. Und trotz alledem macht mir der Auftritt jetzt auch am Sonntag eigentlich eher Mut, als dass ich jetzt Angst davor hätte, dass Bochum in ähnliche Muster verfällt, wie beispielsweise auch Greuther Fürth. Und da muss man auch wirklich mal einen Punkt machen und ein Stück weit stolz drauf sein.
Ja, dass man auf den Leistungen des VfL Bochum aufbauen kann, wie sie sich bis jetzt präsentiert haben, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Der VfL wird bei jedem Spiel eine Chance haben, mitzuspielen, wird auch hier und da seine Punkte holen. Und dass das Abstiegsrennen wirklich bis zum letzten Spieltag, auch wie in den letzten Jahren, wirklich mehr als spannend bleiben wird, glaube ich, sind wir uns auch alle einer Meinung. Dass gerade Platz 16 und ja 16 auf jeden Fall 4-5 Mannschaften bis zum Ende in der Verlosung sein werden. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Die Gladbacher jetzt am kommenden Spieltag, es wird auch ein ganz interessantes Spiel gegen die starken Mainzer. Aber ich denke, die Gladbacher haben jetzt die Kurve gekriegt. Da ist jetzt auch der Kader eigentlich weitestgehend gerade in der Offensive wieder mehr als komplett. Mbolo, Thuram, Player, alle wieder komplett im Kader. Florian Neuhaus ist jetzt eingewechselt worden, läuft immer noch so ein bisschen seiner Form hinterher. Chris Kramer war, glaube ich, verletzt. Ja, wie gesagt, jetzt das Spiel in Mainz nach der Länderspielpause Greuther führt. Fabi, Gladbach, die nächsten Spiele, Wochen entscheidend, ob sie oben dran bleiben oder ob es doch wieder die Abwärtsspirale wird.
Ist schwer zu sagen bei Gladbach, ne? Ist schwer zu sagen, weil ich das ist mehr oder weniger vom Regen in die Traufe oder wie heißt dieses Sprichwort?
Ja,
Regen in die Traufe oder so ähnlich. Das Ding ist natürlich auch, du spielst ein Auswärtsspiel in Berlin, du verlierst 1-0. Letztendlich bestätigt sich das, was die Wochen zuvor auch sichtbar war, dass das eine Mannschaft ist, die wenig Spirit hat, fehlende Mentalität. Dann hast du so ein Spiel unter der Woche wie gegen den FC Bayern, wo du nahe der Weltklasse oder auf Weltklasse-Niveau den Gegner auseinandernimmst. Ein Pflichtsieg dann letztendlich aus Gladbacher Sicht auch am Sonntag gegen VfL Bochum. Ich weiß es nicht. Mir geht es ähnlich wie im Sören mit Augsburg, aber ich werde aus der Gladbacher Mannschaft nicht schlau. Und ich lasse mich gern wirklich die nächsten Wochen einfach überraschen, letztendlich, wie sie dann ihre Punkte sammeln oder eben nicht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lass uns noch zu unseren Einschätzungen für die Champions League-Spiele heute Abend und morgen kommen. Fabi, wie sieht es heute Abend bei den Bayern aus?
Wolfsburg gewinnt gegen Salzburg 2-1.
Verfolgt am Ticker. Verfolgt am Ticker, Fabi, sehr gut. Okay.
Ja gut, also das ist letztendlich klar. Ding Dong, die Pizza ist da.
Ja, so sieht's aus.
Bayern, Benfica, ich gehe davon aus, dass es ein knapper Sieg heute wird. Ich gehe mal davon aus, 2-3-1, oder ich sag 3-1, relativ souverän. Bei den Dortmundern hoffe ich auf eine wirklich starke Reaktion und ich sag, die wird auch deutlich. Und die Dortmunder gewinnen zu Hause 3-0 gegen Ajax. Und ich setze jetzt der ganzen noch die Krone auf und sage, die Leipziger spielen 1-1 gegen Paris morgen.
Okay, Sören, deine Einschätzung noch hinterher?
Ja gut, ich sage, Bayern gewinnt auf jeden Fall gegen Benfica. Ich glaube, das ist klar. Ja, Ajax gewinnt erneut gegen Dortmund. Ich denke aber ein bisschen knapper, vielleicht 3-1. Ja, und Leipzig würde ich schon sagen, Paris ist diesmal fällig, 2-1 für Leipzig.
Okay, hört sich auch gut an. Und ich schließe mich dem Fabi und Sören an. Bayern Sieg, Dortmund gehe ich leider auch dann mit Sören mit. Wird morgen nichts werden und ich denke auch, dass RB einen Punkt zu Hause erkämpft gegen PSG. Lassen wir uns mal überraschen, wie es denn läuft. Wir hören uns dann am Sonntag wieder. Sind ja einige schöne Spiele, bevor die Länderspielpause wieder eintritt. Und dann schalten wir uns auf jeden Fall diesmal, versprochen auch, definitiv wieder Sonntag zusammen, dass wir dann auch Sonntagabend mit unserer Folge, mit der Aufnahme dann durch sind und dass die Leute dann noch auf jeden Fall Sonntagabend oder halt am Montag sofort wieder reinhören können. Jungs, danke für eure Zeit. Einen schönen, ruhigen Champions League-Abend wünsche ich euch noch. Lasst euch die Pizza schmecken.
Ja, und ich wollte nur zum Abschluss eine Sache noch sagen. Meine Tipps sind mit Vorsicht zu genießen, weil letzte Woche hätte man alles eingesetzte Geld kläglich verloren.
Richtig. Mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch und hören uns dann am Sonntag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bleibt gesund.
Ciao.
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 Servus.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Tobi. Bis zum nächsten Mal.